Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sind beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos versammelt. Dazu hunderte Konzernchefs, Politik- und Wirtschaftsfachleute, Vertreter internationaler Organisationen. Doch einer bestimmte die Debatten schon bevor er überhaupt angereist war, US-Präsident Donald Trump. Als er dann kam, war der Saal, in dem er seine Rede halten sollte, voll. Das Interesse riesig. Trump hatte in den Tagen vor Davos immer wieder darüber gesprochen, dass die USA Grönland haben müssten. Ländern, die sich diesem Wunsch entgegenstellen würden, drohte er Strafzölle an. Wie war nun sein Auftritt in Davos und was bedeutet er für Grönland und die Europäer? Für uns beobachtet unser Schweizer Kontrafunkredakteur Philipp Gut das Geschehen in Davos. Hallo, Herr Gut.
Hallo.
Herr Gut, über eine Stunde hat Donald Trump gestern in Davos gesprochen. Wie beurteilen Sie die Qualität dieser Rede? Er ist ja oft zwischen den Themen hin und her gesprungen. Macht er das immer so? Also war das eine typische Trump-Rede oder war er gestern besonders konfus?
Ja, konfus ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es ist klar, er hatte eine lange Reise hinter sich. Er hat vorher noch einiges zu tun gehabt. Es ist sicher nicht eine durchstudierte, eine vorgeschriebene Rede gewesen, sondern hat einfach mal seine Positionen mal erzählt. Es ist sicher so, dass er ein bisschen disparat wirkt, aber ich finde, es hat doch einige Perlen und auch Tiefschläge drin gehabt. Also auf jeden Fall trotzdem interessant, obwohl es natürlich nicht insgesamt ein rhetorisch durchgestyltes Phänomen war, aber doch in einzelnen Punkten sehr interessant und die ganze Welt hat ja auch darauf gestarrt. Also da ist schon was drin gewesen, auch an Sprengstoff.
Was war für Sie der größte Sprengstoff?
Der größte Sprengstoff war eigentlich ein Nicht-Sprengstoff, dass er gesagt hat, alle haben das erwartet, dass er Grönland nicht mit Gewalt, mit Waffengewalt sich einverleiben wolle oder in den USA einverleiben wolle. Das hat er klar negiert. Man wird schauen, wie sich das entwickelt. Er will Grönland weiterhin erwerben, abkaufen oder was auch immer. Das war natürlich schon das, worauf man geschaut hat. Er hat aber auch die NATO natürlich scharf kritisiert. Er hat sich lustig gemacht zum Teil über gewisse europäische Staatschefs. Also da war schon allerhand auch Pfeffer drin.
Mir fiel auf, dass er das Grönland-Thema immer wieder mit dem Thema NATO-Partner verbunden hat. Und immer wieder ging es darum, dass die USA ja in der NATO alles bezahlen würden und die anderen NATO-Partner nichts. Ist das möglicherweise der eigentliche Beweggrund, warum er das Grönland-Thema überhaupt so in den Vordergrund stellt? Will er die anderen NATO-Länder möglicherweise damit zu mehr Verteidigungsausgaben zwingen?
Das hat er schon früher gemacht und gesagt. Und natürlich hat das durchaus zu Recht auch gesagt, dass die Europäer jahrzehntelang natürlich die Selbstverteidigung, die Rüstungsfragen links liegen gelassen haben. Im Irrglauben, der ewige Weltfriede sei ausgebrochen. Das hat er schon früher angemahnt. Und wenn man jetzt schaut, dass die Europäer natürlich da enorm nachrüsten, dann geben sie ihm eigentlich durch ihre Taten recht. Obwohl man natürlich auch sagen kann, es ist ein bisschen hysterisch, wie da reagiert wird. Vernünftig wäre gewesen, immer zu schauen, dass man sich selbst verteidigen kann, dass man die eigene Bevölkerung schützen kann und nicht das schleifen zu lassen und dann plötzlich übertrieben jetzt das nachzuholen. Aber da hat er schon recht gehabt. Ich glaube nicht, dass das das eigentliche Motiv der Grönland-Diskussion ist. Ich nehme ihm das ab, das hat er auch betont, es geht auch nicht unbedingt um irgendwelche seltenen Erden oder sonstige Dinge, die man dort vielleicht irgendwo tief unter dem Eis findet. Es geht eben um wichtige sicherheitspolitische Dinge, das hat er klar betont, Grönland quasi im Übergang von USA aus gesehen nach Russland und dann nach China. Und er sagt ja auch, die Europäer könnten so ein Grönland gar nicht verteidigen, schon gar nicht das kleine Dänemark. Also das scheint schon sein Interesse zu sein, also die Sicherheitsinteressen auch der wiedererstarkten Großmacht USA, muss man sagen. Trump hat ja in den ersten Phasen jetzt seiner zweiten Amtszeit sich ja ganz anders geäußert. Er hat sich vom Interventionismus total verabschiedet, hat das verschiedentlich bekundet, sich auch eher so verhalten. Und jetzt scheint es doch, dass man da wieder mehr nach außen tritt und diese Rolle als Weltmacht auch sehr selbstbewusst wieder ausspielt.
Trump hatte ja mit Strafzöllen gedroht für alle, die sich seinen Grönlandplänen entgegenstellen wollen. Diese Drohung hat er allerdings gestern nicht wiederholt. Was meinen Sie, hat das zu bedeuten?
Ja, das ist interessant. Und gleichzeitig ist ja auch das Europäische Parlament vorgeprescht und hat gesagt, dass man den Zolldeal, den damals von der Leyen mit ihm in Schottland ausgehandelt hat, auf Eis lege. Also da scheint man jetzt doch die Stirn bieten zu wollen, zumindest von Seiten des Europäischen Parlaments. Die Staatschefs, die da vor Ort sind, die europäischen, die sind da ein bisschen konzilianter unterwegs, so mein Eindruck. Die suchen eher den Kontakt zu Trump. Diese Sache ist natürlich noch nicht gegessen, sie ist in der Schwebe, aber sicher ist, dass Trump dieses Instrument von Zolldrohungen natürlich einsetzt, vermutlich auch weiterhin einsetzen wird. Er hat damit ja auch aus seiner Sicht Erfolg gehabt. Nicht zuletzt muss man das aus Schweizer Perspektive sagen. Zuerst gab es da die ganz großen Strafandrohungen, dann ist man runtergegangen. Trump hat gemerkt, dass er mit diesem Instrument auch einiges erreichen kann, die US-Wirtschaft möglicherweise stärken kann, dass er so auch Investitionen in die USA holen kann und so weiter. Also das ist ein zentrales Instrument seiner nicht nur Handels- und Wirtschaftspolitik, sondern auch seiner Machtpolitik natürlich geworden.
Könnte es auch sein, dass Donald Trump mit dem Grönland-Thema davon ablenken will, dass er in Sachen Ukraine-Friedensplan immer noch nichts erreicht hat?
Ich glaube nicht, dass es ein Ablenkungsmanöver ist. Ich nehme ihm das ab, dass er ein echtes, authentisches Interesse an Grönland hat. Die Ukraine, da hat er sich auch dazu geäußert. Und da ist er wieder quasi der alte Trump gewesen, der auch pazifistische Seiten hat. Er hat gesagt, es ist ein Blutbad und ich will, dass es endet. Und er hat in den vergangenen Monaten immer wieder betont, eben, dass da junge Menschen sterben und das dürfe doch nicht sein. Er wolle, dass dieses Sterben aufhöre. Also dieses Motiv ist durchaus auch da. Auch hier muss man sagen, Trump ist da in gewisser Weise vielstimmig. Es gibt vielleicht nicht den einen Trump. Es ist eine interessante, schillernde Persönlichkeit. Und dieses Motiv ist schon auch da. Und er hat auch gesagt, im Nachgang zu dieser Rede, in einer Gesprächsrunde noch, dass er eigentlich einen guten Draht habe zum chinesischen Chef Xi und zum russischen Chef Putin. Also da scheint er doch die Hand auch auszustrecken. Aber es stimmt natürlich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, er konnte da natürlich noch keinen großen Erfolg vorweisen. Aber es scheint, dass ihm das nach wie vor ein Anliegen ist, diesen Krieg zu beenden.
Dabei hat er zwei interessante Dinge gesagt zu seinem Vorgänger Joe Biden und auch zu Kamala Harris, der letzten Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Er sagte, der Ukraine-Krieg hätte nie begonnen, wenn die US-Wahlen 2020 nicht gefälscht worden wären und Trump damals schon Präsident geworden wäre. Dann hätte er den Ukraine-Krieg von Beginn an verhindert. Andererseits, wenn er die letzte Wahl nicht gewonnen hätte und Kamala Harris jetzt US-Präsidentin wäre, dann hätten wir schon den Dritten Weltkrieg vielleicht. Ist das nun die für Trump typische Selbstüberhöhung oder ist da was dran?
Es ist sicher rhetorisch überhöht und überspitzt und übertrieben. Ich glaube nicht, dass man jetzt unbedingt einen Dritten Weltkrieg haben müsste bei einer anderen Administration. Aber auch da hat er in gewisser Weise durchaus doch auch wieder recht. Denn es ist so, dass es sicher besser kann mit Putin, als das seine Vorgänger konnten. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn die Leute das noch befeuern, wie das zum Beispiel die Europäer tun. Also da ist er schon auf einer anderen Schiene. Interessant ist auch, dass er aber gleichzeitig die Europäer und die NATO in die Pflicht genommen hat. Er hat auch gesagt, die müssten sich jetzt auch um die Ukraine kümmern. Die USA seien weit entfernt, da sei ein wunderbarer großer Ozean dazwischen. Also er hat auch zu verstehen gegeben, dass für die USA es eigentlich nicht überlebenswichtig ist, ob dieser Krieg aufhört oder nicht und dass die Europäer da viel näher dran sind. Auch das ist eine typische Trump-Denkweise. Das hat er wahrscheinlich schon betont. Die müssen schon auch das Heft in die Hand nehmen und auch ihre Verantwortung wahrnehmen.
Donald Trump kann ja in öffentlichen Reden ausgesprochen gehässig sein gegenüber einzelnen Personen oder auch ganzen Ländern. In der Schweiz hat er sich mit dieser Rede sicher nicht viele neue Freunde gemacht, oder?
Ja, das ist vermutlich durchaus so. Die Schweizer Bevölkerung steht gemäß Umfragen Trump sowieso schon sehr kritisch gegenüber. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, aber Sie sprechen sicher auch an, dass er die Schweiz wieder angegriffen hat, dass er die damalige Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, unsere Bundesrätin und Finanzministerin, wieder angegriffen hat. Er hat gesagt, sie sei aggressiv gewesen in jenem berühmt-berüchtigten Telefongespräch mit ihm, das dann zu den hohen Strafzöllen geführt hat. Sie hat das sicher nicht nur geschickt gemacht, aber sie natürlich dermaßen öffentlich zu bashen, ist auch nicht unbedingt gentleman-like. Ich bin kein Freund unbedingt der Politik von Karin Keller-Sutter, aber diese Art ist schon eher pflegelhaft, wie er da mit gewissen Personen umgeht. Man kann das natürlich auch als erfrischend ansehen, dass man da sich nicht hinter diplomatischen Floskeln versteckt, sondern dass man da auch Klartext spricht. Das muss man ihm hinwiederum auch zugute halten. Das ist ja einer der wenigen Präsidenten, der seine Wahlversprechen so weitreichend wahrgemacht hat. Also niemand kann eigentlich sagen, man sei überrascht von dem, was er jetzt macht. Das ist durchaus die Politik, die er angekündigt hat. Er hat zum Beispiel schon auch Dinge gesagt über die Schweiz, die so natürlich nicht stimmen, die man so auch nicht stehen lassen kann, dass die Schweiz quasi abhängig sei von den USA, dass es nur dank den USA der Schweiz so gut gehe. Er könne sie auch zerstören, wenn er wolle. Das sind natürlich schon präpotente Äußerungen, die den wahren Verhältnissen und auch dem wirtschaftlichen und geistigen, kulturellen Potenzial der Schweiz natürlich nicht ganz entsprechen. Aber so ist er halt. Und ja, man muss das auch vielleicht als Unterhaltung sehen. Also es ist zumindest belebend und interessant, ihm da zuzuhören.
Die europäischen Länder insgesamt kamen nicht so gut weg bei Donald Trump wegen ihrer Klimapolitik, wegen ihrer Migrationspolitik. Trotzdem gab es am Ende stehende Ovationen für Donald Trump. Wie erklären Sie sich diese Reaktion?
Ja, vielleicht zuerst so ein Inhalt. Ich meine, da finde ich auch, da ist er wieder völlig auf dem richtigen Dampfer, wenn er sagt, dass die Europäer sich mit dieser völlig außer Kontrolle, Massenimmigration selber schaden, dass sie sich auch wirtschaftlich schaden, wenn sie eine illusorische, ideologisch getriebene Energiepolitik machen. Da hat er meiner Ansicht nach in der Sache völlig recht. Ja, wegen der Standing Ovations. Natürlich, Trump ist ein Superstar der internationalen Politik und wenn man den da vor sich sieht, ich glaube, man feiert sich da auch ein bisschen selbst, wenn man da applaudiert. Die Leute, die lechzen auch danach, in seine Nähe zu kommen, das ist ja generell zu beobachten, auch bei den Medien. Sie schimpfen zwar ständig über ihn, sie schreiben Leintücher voll gegen ihn, aber letztlich hängen sie auch an seinen Lippen, leben von seinen Auftritten, leben von seinen Ankündigungen, von seiner Politik. Also es ist sehr schillernd, sowohl Trump als Persönlichkeit, aber auch die Reaktion des Publikums darauf. Insofern ist es nicht für mich jetzt wahnsinnig überraschend, dass man da aufsteht und applaudiert. Es hat auch schon stürmerische Applause gegeben, vielleicht in Davos. Also man soll das auch nicht zu hoch hängen.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte eigentlich einen Termin für ein Gespräch mit Donald Trump. Das wurde aber abgesagt. Ist Merz nicht so wichtig?
Das würde ich nicht sagen. Also Trump hat sich auch erstaunlich positiv zu Merz geäußert, gerade im Zusammenhang mit der vorher angesprochenen Energiepolitik. Hat er gesagt, das sei nicht seine Schuld, sondern die der Vorgängerregierung. Also da ist Trump eigentlich versöhnlich gewesen gegenüber Deutschland und Merz. Auch da muss man sagen, das ändert sich ein bisschen. Also Merz war auch schon mal der Buhmann, Macron war auch schon mal sein Freund. Jetzt scheint es ein bisschen umgekehrt zu sein. Ich würde auch das nicht allzu hoch hängen. Im Übrigen ist es ja ein Trugschluss, wenn Staaten von anderen Staaten als Freunden sprechen. Das ist ein alter, weiser Satz, der immer noch wahr ist, dass Staaten eben keine Freunde, sondern nur Interessen haben. Und Trump lebt das ja auch selbst vor. Und ich glaube, das ist auch die nüchterne, realistische Antwort darauf, wenn man auch das ähnlich sieht und entsprechend auch reagiert.
Das derzeitige Weltwirtschaftsforum ist das erste ohne Klaus Schwab. Merkt man das? Hat sich da schon was geändert?
Ich würde nicht sagen, dass man schon sehr viel anders merkt. Also es ist eher überraschend. Er war wirklich der Übervater, der Gründer dieses WEFs und man konnte sich eigentlich lange das WEF ohne ihn gar nicht vorstellen. Jetzt sieht man, es geht eigentlich recht gut, nachdem es auch natürlich ja eine Art Königsmord, Vatermord gegeben hat innerhalb dieser Institution. Er wurde ja da sehr unsanft wegspediert von eigenen Leuten. Unter Klaus Schwab ist natürlich auch das WEF zu einem Feindbild für viele geworden, zum Teil auch zu Recht. wegen der Agenda, die dort verfolgt worden ist. Also insgesamt ist das WEF sicher in der Bedeutung auch wieder gestiegen durch die Teilnahme der USA. Und lange hat man ja auch diskutiert, ob die Tage des WEF in der Schweiz gezählt sind, ob man da anderswo hinziehen sollte. Aber diese Diskussionen sind im Moment völlig verstummt.
Über den Auftritt von US-Präsident Donald Trump gestern beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprach ich mit unserem Schweizer Kontrafunk-Kollegen Philipp Gut. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.